Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Ich bin Florian Dürr. Demnächst lohnt sich's wieder, an den Kiosk zu gehen, denn der MIBA Neuheitenreport liegt ab Freitag in der Auslage. Das Heft ist vollgepackt mit den spannendsten Modellbahnneuheiten 2025. Und über die wollen wir heute sprechen. Und wer wäre dafür ein besserer Gesprächspartner als mein Kollege Martin Gnaden, seines Zeichens Chefredakteur der Zeitschrift MIBA. Er sitzt neben mir. Martin, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Florian.
Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Spielwarenmesse in Nürnberg, die ja letzte Woche endete. War es letzte Woche?
Das war Ende Januar, Anfang Februar. Das ist jetzt schon 2 Wochen her. So schnell vergeht die Zeit.
Hast recht, das ist schon 2 Wochen her. Danke fürs Korrigieren. Welche Trends zeichnen sich ab? Welche Innovationen gibt es im digitalen Bereich? Und welche Modelle haben überrascht? Das besprechen wir heute, während wir durch die gerade frisch aus der Druckerei hier eingetroffenen Exemplare des Neuheitenreports blättern. Martin, bleiben wir gleich mal dabei. Was erwartet die Leser im Neuheitenreport?
Ja, inhaltliche Schwerpunkte gibt es natürlich. Einer der Schwerpunkte ist, dass in diesem Jahr die Baureihe 01 genau ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Und da haben Märklin und Brava Neukonstruktionen angekündigt. Wobei, es sind nicht komplette Neukonstruktionen. Bei Brava ist zum Beispiel der Tender neu. Es gibt auch die Baureihe 02 als Spielart, Vierzylinder-Spielart der 01. Und dann in Z gibt es, glaube ich, auch noch eine 01. Das ist schon einer der Trends, ne?
Ihr habt in einem großen Team recherchiert nach den Neuheiten, die dieses Jahr auf dem Markt erscheinen sollen. Gab es Überraschungen oder besondere Herausforderungen dabei?
Ja, eine der Überraschungen war zum Beispiel die E44.5 von Rocco. Im letzten Jahr hat man ja die E44 als Neuheit angekündigt. Die ist im Vergleich zu den bisherigen Modellen von Rocco eher eine Produktpflege. Diese E44.5 von diesem Jahr ist aber eine komplette Neukonstruktion.
Und die gefällt dir gut?
Die gefällt mir sehr gut, schon allein, weil der Maschinenraum innen drin hoch detailliert sein wird. Man kann richtig durchgucken. Das ist jetzt ganz allgemein ein Trend bei vielen Herstellern, dass man nicht nur das Äußere macht und hinter den Scheiben dann nur eine einfache Blende ist, sondern dass dann auch der Maschinenraum dreidimensional dargestellt ist, um dann alle Details zu zeigen. Bei manchen Maschinen kann man sogar auch durchgucken.
Ich glaube, die Vorserien V200 von Märklin, die hatte da auch schon mitgeglänzt, oder?
Genau, die hatten wir kürzlich im Test und da konnte man dann also die Verrohrung auf der einen Seite und die Steuerzentrale der, ich glaube, das war die Heizanlage, konnte man sehen. Auf der anderen Seite noch ein Werkzeugschrank mit den ganzen Schubladen. Also es war schon super detailliert nachgebildet.
Du warst ja auch auf der Messe unterwegs und konntest mich deswegen vorhin auch mal korrigieren mit meinem Termin. Wie hast du die Art und Weise wahrgenommen, wie die Hersteller ihre Neuheiten da präsentieren?
Naja, die Anzahl der Hersteller war in diesem Jahr so übersichtlich wie noch nie. Märklin, Noch und Faller waren direkt als Block nebeneinander. Ein bisschen weiter weg war der Hornby und dann war noch Beli Beko da. Und das war es tatsächlich von den Modellbahnherstellern. Alles ringsrum in der riesengroßen Halle 7 waren überwiegend Autohersteller.
Also Automodelle.
Automodelle, ja, natürlich nicht die großen Autos, schon kleine. Und natürlich auch von Diecast zum Beispiel die Baumaschinen, die ja auch zum Teil in Modellbahnmaßstäben dargestellt sind.
Und wie ist da so die Stimmung? Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, die da waren, hatten gute Stimmung, aber trotzdem konnte mir keiner sagen, ob sie beim nächsten Mal nochmal wieder dabei sind. Das ist noch nicht entschieden.
Also ganz gute Stimmung, aber es wird immer kleiner. Und die wichtigste Frage, wo gab es den besten Kaffee?
Den besten Kaffee gab es, ja, bei Märklin, der Kaffee war schon recht gut. Also ich merke das daran, wenn ich noch einen Streifen Zucker mehr brauche, dann ist der Kaffee wirklich gut. Und bei Hornby hat mir die Valentina einen sehr schönen Espresso gemacht.
Okay, Grüße an der Stelle an Hornby. Danke für den Espresso für Martin.
Gerne.
Martin, dann kommen wir mal zur Sache. Butter bei die Fische. Welche Modelle haben dich dieses Jahr besonders überrascht? Die Rocco E44.5 hast du schon erwähnt. Gab es andere Überraschungen?
Ja, zum Beispiel bei Pico die Baureihe 91.3. Die hat man ja letztes Jahr in Gartenbahngröße angekündigt und auch schon rausgebracht. Die haben wir jetzt dieses Jahr auf H0 geschrumpft und das ist bei den H0-Fahrzeugen eine komplette Neukonstruktion und von daher natürlich besonders erwähnenswert.
Ist ja eigentlich eine Länderbahnbaureihe. Ist sowas eher ein Nischenmodell?
Nee, gar nicht. Es kommt immer darauf an, über wie viele Epochen hinweg so ein Modell einsetzbar ist. Und bei der 91.3 kannst du die von Länderbahn, Reichsbahn bis in die Bundesbahnzeit hinein einsetzen. Und wer möchte, kann die auch noch zur jetzigen Epoche einsetzen als Museumsmaschine.
Okay, was hat dich noch so überrascht?
Ja, dann war noch erwähnenswert, dass Lenz in 0 gleich zwei E-Loks rausbringt. Das ist einmal die 103, die auch als Vorserienmaschine E03 kommt, für die großen Fahrzeuge und als kleines Pendant dazu die E69, die dann gleich in mehreren Spielarten kommt. Und dann noch kommt von Tillich die Baureihe 84. Die muss man auch in besonderer Weise erwähnen, weil das eine komplette Neukonstruktion ist für die Freunde der Spur, der Mitte, wie man so sagt, in TT. Bei den großen Maßstäben gibt es von LGB die 6K in der Version als württembergische Maschine. Das freut mich besonders, weil ich ja bisher da eher die Öxle-Maschinen im Garten habe fahren lassen. Und bisher gab es die Maschine nur in der Sachsen-Ausführung. Jetzt mit den entsprechenden Wasserkästen, mit dem Luftbehälter vorne unter der Rauchkammer, gibt es die Lok auch als württembergische Lok. Und zwar als 99716. Das ist die bekannte Lok Rosa.
Moment mal, du hast eine Gartenbahn?
Ja, das ist so geheim nicht. Ich habe schon vor vielen Jahren da etliche Gleise mal günstig erworben und habe viele Jahre lang richtige Gartenbahnfäden gemacht, wo sich dann die Branche getroffen hat. Michael Meinhold hat damals beispielsweise extra Fahrpläne für die Strecken entworfen.
Ach, schau an. Okay, das muss ich mir mal ansehen. Alles klar.
Ja, das ist immer nur saisonal aufgebaut. Also da musst du dann mal im Sommer kommen. Da machen wir einen extra Podcast drüber.
Einverstanden, ist gebongt. Da komme ich mal vorbei auf einen Kaffee, Gartenbahn gucken. Okay, viele Modellbahner fahren ja auch in Spur N. Hast du da Überraschungen, Neuheiten, Interessantes entdeckt?
Ja, interessant und neu ist natürlich der Nightjet, auch wenn er von Fleischmann, auch wenn er jetzt nicht in dem Sinne eine Überraschung ist, weil Rocco hat das gleiche Fahrzeug ja im letzten Jahr in H0 gebracht. Da war es natürlich naheliegend, dass sie das Ding auch dann eine Nummer kleiner bringen.
Immer wichtiger wird natürlich auch, oder sagen wir mal, so eine immer größere Rolle spielt natürlich auch inzwischen Fahren mit Digital. Welche interessanten Entdeckungen hast du da gemacht?
Ja, da gibt's zwei Sachen. Einmal von Cimo, das hat mich besonders beeindruckt, ein Sounddecoder, der wirklich winzig klein ist, also gerade mal so groß wie ein Daumennagel. Das muss man technisch erstmal hinkriegen, dass das dann funktioniert. Und auf der anderen Seite eine Zentrale, da hat Uhlenbrock jetzt die IntelliBox 3 rausgebracht, die also über noch mehr Features verfügt als die vorherigen Ausgaben.
Die IntelliBox, die arbeitet ja auch mit WLAN, oder?
Ja, das ist jetzt tatsächlich der ganz neue Trend, dass man also mit seinem Handregler nicht mehr über Kabel angebunden ist, sondern dass viele sich über WLAN mit der Zentrale verbinden. Wir haben jetzt übrigens in der nächsten Demo zu Handreglern einen großen Vergleichstest und dann kann man sich da einen Überblick verschaffen. Aber es haben tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr Handregler über WLAN verfügt.
Wobei das auf so großen Ausstellungen immer so ein Thema ist. Also der Heiko Herrholz, seines Zeichens ja auch Redakteur bei der Demo, der ja ganz gerne auf Vremo-Modultreffen unterwegs ist, erzählte, dass die da immer noch sehr gerne mit Kabel arbeiten.
Also Heiko Herrholz ist ja früher der Vremo-Präsident gewesen, ist auch heute noch im Vremo aktiv und besucht Ausstellungen. Und die Jungs haben natürlich das umgekehrte Problem, wenn da 70, 80 verschiedene WLAN-Netze aufgebaut werden, dann geht denen irgendwann mal die Frequenz aus oder der Kanal und dann stört sich das gegenseitig. Das heißt, bei Fremo fährt man tatsächlich doch lieber mit einem kabelgebundenen Regler, DESI 2 oder wie die Dinger heißen.
Hast du damit auch schon mal irgendwie eine Erfahrung gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich früher schon im Garten mit WLAN war das nicht, das war deckt. Da hatte der Lenz stattdessen einen Adapter rausgebracht, der also telefonisch, nur los Telefone, in den X-Bus eingebunden hat. Ich habe den Trick gemacht, ich habe ihn mal eingeladen und dann haben wir nach kürzester Zeit mit kabelgebundenen Handreglern einen gordischen Knoten mitten auf dem Rasen gehabt und das hat ihn dazu veranlasst, wir müssen jetzt direkt mal eine Funkverbindung installieren und ein Jahr drauf kam er mit den fertigen Adaptern und alle Freunde haben ihre Telefone mitgebracht und zu Hause ging die Frau nicht mehr ans Telefon, wie denn auch, ne?
Wir haben jetzt überwiegend über große Hersteller gesprochen, aber es gibt ja auch jede Menge Kleinserienhersteller, kleine Unternehmen, die den Markt ja eigentlich auch bereichern, das Salz in der Suppe eigentlich liefern. Was ist dir da aufgefallen?
Naja, aufgefallen kann man jetzt so nicht sagen. Im Wesentlichen machen die Kleinserienhersteller tatsächlich das Salz in der Suppe aus, denn sie bilden eine Gesamtheit von Neuheiten, die man so als Leser von der Zeitschrift sonst gar nicht anders bekommen könnte. Von den großen Herstellern weiß man ungefähr, was auf der Webseite dann schon im Januar auftaucht. Aber tatsächlich, das Miba-Heft speist sich im Wesentlichen aus diesen ganzen vielen kleinen Herstellern. Manchmal ist es nur ein einzelner Mann, der dahinter steckt, der aber eine pfiffige Idee hat und die ist gerade für meine Anlage besonders interessant. Und da ist natürlich das Miba-Messeheft schon das Exemplar, was den Gesamtüberblick bietet.
Thema Zubehör. Du hast mir Videos geschickt und das haben wir auch in Social Media geteilt von einem herrlichen Modell von Schloss Linderhof von der Firma Noch in Wangen. Das sieht aufwendig aus.
Oh ja, das war aufwendig. Der Florian, ein anderer Florian Giwanski bei Noch, hat mir erzählt, dass da die Konstrukteure etwa ein Jahr lang daran vorbereitet haben. Und zwar nicht nur die Wände, sondern insbesondere auch die 3D-Druckteile. Sie haben bei Noch beispielhaft noch große Figuren auf das Gelände gestellt. Die sind, glaube ich, 10-mal so groß. Und dann sieht man, wie wunderbar detailliert die sind. Und dann werden die aber auch nur in H0 gedruckt. Das heißt, man muss genau hinschauen. Aber das Modell ist schon also eine Rarität, das muss man sagen.
Was hat dich in Sachen Zubehör sonst noch überrascht?
Ja, bei Noch war außerdem noch ein großes Gelände zu sehen. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal die Rätische Bahn mit dem Bahnhof Bergün und in ähnlicher Technik gibt es bei Noch jetzt dann eine größere Anlage, wo die Gleise noch verschlungener sind und das Ganze dann für H0.
Okay. Martin, was ist dein Gesamteindruck von den Neuheiten 2025?
Ja, der Gesamteindruck ist, dass wir regelmäßig auch mit Formneuheiten rechnen können, dass die Modelle immer noch einen Tick besser werden als die in den Vorjahren. Das muss man konstruktiv auch erstmal hinkriegen. Und vor allen Dingen, wir sind ja mit diesem Messeheft prallvoll, kann man wirklich nicht anders sagen, aber es kommt ja sogar noch mehr. Viele Hersteller kündigen tatsächlich ihre Neuheiten erst zu den Publikumsmessen an. Das wäre jetzt die nächste Messe in Mannheim, die übernächste in Dortmund, die Intermodellbau. Und da sagen einige, nee, wir kündigen tatsächlich erst dann und dann an. Märklin beispielsweise bringt jetzt zur Mannheim-Messe, die ist ja schon in 14 Tagen, eine Überraschungsneuheit. Ich darf noch nicht verraten, was.
Da lassen wir uns dann überraschen. Warum ist das so? Warum hat die Spielwarenmesse, die früher ja der große Ort der Ankündigungen, Ort des Austauschs und auch für die Händler eine wichtige Messe war, warum hat die so an Bedeutung verloren?
Naja, durch die Corona-Pause haben die Hersteller schon gemerkt, dass sie trotzdem ihre Modelle verkaufen, auch wenn sie sich nicht den teuren Stand in Nürnberg leisten. Da hat natürlich ein Lernprozess stattgefunden. Einige Hersteller hatten das vorher schon durchkalkuliert, dass sich das alles nicht lohnt. Wenn sie an ein bestimmtes Publikum liefern, dann kennt dieses Publikum natürlich auch, was an Neuheiten kommt. Dafür muss man keinen Stand auf einer teuren Messe haben. Die besuchen dann lieber die Publikumsmessen. Da haben sie dann eine direkte Verbindung zu ihren Kunden.
Aus deiner Sicht ist das eher schade oder wie blickst du auf diese Entwicklung?
Ja, das für die Spielwarenmesse, wenn man sich an früher erinnert, dass das eine Riesenhalle war, gestopft voll mit Herstellern, große und kleine, dass also alle 3 Meter war da ein anderer Stand, der irgendeine Besonderheit hatte in Kleinserie. Es war von Besuchern total überlaufen, man kam nur in Trippelschrittchen voran, was für unser eins natürlich lästig war, wenn man da also die Modelle vom Hersteller ins Fotostudio getragen hat und wieder zurück. War auch schön, muss man sagen, ne? Nur das ist jetzt komplett weg, ne?
Hast du wahrscheinlich viel Kaffee getrunken?
Ja, ne, früher nicht, da hat man nicht mal Zeit dazu. Also heute ist das ja bei 5 Herstellern auf der Messe, geht das ja alles viel gemütlicher zu. Wir sind aber nur noch einen Tag da, ne? Als Tagesbesucher. Früher haben wir mit 12 Leuten eine ganze Woche da die Modelle zum Fotostudio geschleppt. Das wäre damals nicht vorstellbar gewesen, dass man das heute nur noch als Einzelmensch mit Tagesbesuch absolviert.
Ja, ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo wir da im großen Team rumgelaufen sind. Gut, Martin, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Und dann bleibt mir oder uns eigentlich nur, euch den Neuheitenreport nochmal ans Herz zu legen. Wenn ihr einen guten Überblick über die wichtigsten bekannten Modellbahn-Neuheiten haben wollt, und schaut auch ruhig mal in die Monatshefte von MIBA, von Eisenbahnmagazin oder von Modelleisenbahner. Auch da halten wir euch natürlich auf den Laufenden, wenn etwas Neues erscheint. Und das war's für diese Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, und ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und den Podcast abonniert. Das wäre uns wichtig und würde uns helfen. Dann sage ich danke und bis bald. Auf Wiederhören.